Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen zurück, heute vor 10 Jahren. Da hat sich in Tunesien der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi aus Frust über seine Lage selbst angezündet, ist dann auch verstorben. Das war eine Nachricht am 17. Dezember 2010, die es definitiv nicht geschafft hat, in Europa größere Beachtung zu finden. Aber es war der Ausgangspunkt einer ganzen Welle, die die arabische Welt erfasst hat und die, als die Hoffnung groß war, einen schönen Namen fand, der arabische Frühling. Christoph Schwennecke, Sie waren als Journalist damals gerade noch beim Spiegel, richtig?
So ist das, ja.
Und haben miterlebt, wie ein Thema groß wurde.
Ja, wobei am Anfang überhaupt nicht. Also im Unterschied zu den Einschlägen der Flugzeuge in die Zwillingstürme von New York war das hier, wenn sich dieses Wort dann nicht verbieten würde, weil der Mann sich ja verbrannt hat, ein Slowburner. Ja, das war nicht so, dass der Nachrichteneinschlag sofort in den Redaktionen da war. Bei uns jedenfalls nicht, muss ich sagen. Und ich habe diese Zusammenhänge eigentlich erst richtig verstanden, als ich ein herausragendes Buch von Gilles Kepel, dem französischen Islamwissenschaftler und Arabisten, gelesen habe, der eben auch mit dieser Selbstverbrennung dieses Gemüsehändlers in sein Thema, in dieses Buch über die, letztlich über den arabischen Frühling einsteigt. Chaos heißt dieses Buch. Und da ist mir dieser Zusammenhang, dass das wirklich damit losging, obwohl dieser Mann überhaupt keine politischen Motive hatte, sondern schlicht existenzielle Existenzangst. Und dann, wie dann die Diktatoren purzelten, eben Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten, Saddam Hussein. Hat alles mit dem Brand eines Menschen, der Selbstverbrennung eines Menschen angefangen.
Obwohl, ich glaube, Saddam Hussein in dieser Reihe, weiß nicht, ja, ob so ganz stimmig ist. Aber
Sie haben recht, aber Gaddafi muss man auf jeden Fall mit reinnehmen und Mubarak sowieso. Ja.
Ja, genau. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch, man mag diesen Begriff gar nicht mehr verwenden, arabischer Frühling, eine unglaubliche Ernüchterung. Ich will ihn gerade mal einspielen. Wir haben heute Morgen mit Karim El-Ghawari gesprochen, Deutsch-Ägypter und Journalist, der seit Anfang der 90er Jahre in Kairo arbeitet und der sehr ernüchtert auf die Entwicklung schaut.
Im Grunde genommen ist die Situation zum Teil noch schlechter und schlimmer, als es vor 10 Jahren war. Im Grunde genommen haben die Menschen in der arabischen Welt nur 4 Optionen, würde ich mal sagen. So habe ich das auch in dem Buch beschrieben. Die erste Option ist, dass sie resignieren, stillschweigend. Die zweite Option ist, dass sie sich einer militanten Organisation anschließen und zu Terroristen werden. Die dritte, dass sie ihre Koffer packen und als Flüchtlinge vorwiegend nach Europa kommen. Und die vierte ist, dass sie eben erneut wieder auf die Barrikaden gehen. Und das ist ja genau das, was wir auch letztes Jahr eben erlebt haben in Algerien, wo der Diktator gestürzt wurde, im Sudan ebenfalls und eben große Protestbewegungen im Libanon und im Irak.
Also soweit die Einschätzung des Kollegen aus Kairo. Es gibt Optionen, aber alles klingt bei Weitem nicht so hoffnungsvoll, wie es angefangen hat.
Nein, weil das Vakuum immer noch da ist in den meisten dieser Länder. Die Diktatoren sind verschwunden, aber ein neues, stabiles Gefüge ist noch nicht da.
Oder es hat sich ein neuer Diktator gefunden.
Ja, Sisi ist im Prinzip Mubarak 2.0.
Frage ist natürlich auch die Ernüchterung für die europäische Politik, die das sehr engagiert und begeistert begleitet hat. Der eigentlich, ich sträube mich immer so gegen diese ernüchternde Erkenntnis, am besten lieber mit einem verlässlichen Despoten leben zu wollen, als mit instabilen Übergangssituationen.
Also die Erfahrung unterstützt sie da jedenfalls in dieser schwierigen These. Das spricht man nicht gerne aus, aber die Erfahrung der letzten Jahrzehnte belegt das. Und vielleicht, weil Sie das sagen, ist es auch gut, wenn man sich nicht gleich auf irgendwelche Plätze stürzt und sich zeigt. Ich denke an den damaligen Außenminister Westerwelle. Diesen Fehler hat er sowohl dort als auch andernorts gemacht in der Ukraine. Man sollte da, glaube ich, eine kühl analytischere Position einnehmen und nicht sich zum Aktivisten machen.